Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem Morgenthema Moderne Psychologie im Licht der Bibel. Wir stellen uns verschiedene Fragen. Was ist eigentlich Psychologie? Wie entstand die Wissenschaft der modernen Psychologie? Wie entwickelte sie sich im Verlauf von über 130 Jahren? Was ergibt sich bei einem Vergleich zwischen dem Menschenbild der säkularen, also weltlichen Psychologie und dem Menschenbild der Bibel? Wo liegen die Schwachpunkte der bedeutenden Richtungen? Welche der 400 heute angewandten Therapien ist am erfolgreichsten? Welche Faktoren fördern eine seelische Heilung? Gibt es eine christliche Psychologie? Welche praktischen Möglichkeiten ergeben sich daraus? Fragen über Fragen, die uns bewegen. Mein Referat ist wie folgt aufgebaut. Wir haben 4 Themenblöcke. Erstens ein paar wenige wichtige Begriffserklärungen. Zweitens zur Geschichte der modernen Psychologie. Da machen wir einen Abriss von 1873 bis heute. Drittens, welches ist die beste Therapie? Und schließlich viertens, zur biblischen Lehre über den Menschen. Das Wesentlichste heute wird also sein, die geschichtliche Betrachtung der Entstehung und Entwicklung in der Psychologie. Und wir werden sehen, dass das sehr hilfreich ist, um die verschiedenen Gedankengebäude besser einordnen und verstehen zu können. Es ist so, wenn jemand Pädagogik studiert, Psychologie, zum Beispiel um Lehrer zu werden, der kriegt einfach so verschiedene Modelle vorgestellt, aber normalerweise nicht in diesem historischen, geschichtlichen Verlauf. Und gerade das wäre sehr entscheidend, um zu sehen, wie kam man überhaupt auf die und die Gedanken. Wir beginnen erstens mit ein paar Begriffserklärungen. Das Wort Psyche ist ganz zentral für die Psychologie. Es heißt einfach auf Deutsch Seele. Es geht zurück eben auf das griechische Wort für Seele, Psyche. Der Begriff Psychologie geht eben zurück auf Psyche, Seele, und Logie geht zurück auf Logos, Wort und Wissenschaft. Also Psychologie ist die Wissenschaft von der Seele. Ein wichtiger Grundbegriff ist weiter die Psychiatrie. Da haben wir wieder das Wort Psyche drin, aber dann auch das griechische Wort für Heilung, für ärztliche Heilung. So heißt also Psychiatrie Heilung der Seele, im Sinn von Heilung der kranken Seele. Womit beschäftigt sich die Psychologie? Mit allen möglichen Fragen, die mit dem Menschen und seinem Inneren zusammenhängen. Die Psychologie kann sich beschäftigen mit Fragen wie zum Beispiel, warum erwachen Mütter nachts, wenn die kleinen Babys schreien und die Väter erwachen nicht? Und warum können die gleichen Mütter weiterschlafen, wenn ein Düsenflugzeug über das Haus fliegt, aber das deutlich leisere Kind wird gehört? Was geschieht im Menschen, wenn er Freude erlebt? Was, wenn er Traurigkeit, Niedergeschlagenheit durchmacht? Wie lernt eigentlich ein Kind zu sprechen? Welche Faktoren spielen da in der ganzen Entwicklung des Spracherwerbs eine Rolle? Das sind alles mögliche Fragen, mit denen sich die Psychologie auseinandersetzt. Es ist also wirklich die Wissenschaft vom Menschen schlechthin, und zwar speziell vom Inneren des Menschen. Wenn wir nun zweitens zur Geschichte der modernen Psychologie übergehen, dann ist an erster Stelle zu betonen, dass die Psychologie eine junge, sehr junge Wissenschaft ist. Ihr Anfang ist anzusetzen auf circa 1873. Wir wissen, Jahrhunderte zuvor erforschte der Mensch den Raum um sich herum, durch die Astronomie, durch die Physik etc. Sie sehen hier Kepler 1571 bis 1630, dann Sir Newton 1643 bis 1727 oder Galileo Galilei 1564 bis 1642. Der Mensch beschäftigte sich mit seiner Umwelt und versuchte sie wissenschaftlich einzuordnen und besser zu verstehen. Es dauerte aber noch sehr lange, bis der Mensch begann, sich mit dem eigenen Innenleben wissenschaftlich zu beschäftigen. Und so kam es dann eben zur Entstehung der Psychologie im 19. Jahrhundert. Wenn wir uns nun den Anfängen der Psychologie zuwenden, dann müssen wir uns besonders einen Namen merken. Das ist Dr. Med. Wilhelm Wundt, 1832 bis 1920. Ihn können wir als den ersten modernen Psychologen bezeichnen. Wundt machte wissenschaftliche, experimentelle Untersuchungen am Bewusstsein des Menschen. Er untersuchte ganz einfache mentale, also denkerische Gehirnprozesse, und dabei ging es ihm ganz besonders um Perzeption, also Wahrnehmung, zum Beispiel Licht wahrnehmen, Schall wahrnehmen und so weiter. Das versuchte er so wissenschaftlich zu erforschen. Er machte Untersuchungen über Reaktionszeiten beim Menschen. Er entwickelte eine Assoziationstheorie, wie der Mensch so auf verschiedene Begriffe reagiert, zum Beispiel Feuer, aber das er dann überträgt, zum Beispiel irgendein ein Thema kann brennen oder eine bestimmte Farbe kann die Assoziation des Feuers und des Heißen verursachen. Das waren Dinge, die ihn beschäftigten. Er legte viel Wert auf Introspektion, also Blick hinein ins Innere. Menschen mussten Selbstbeobachtung des inneren Geschehens vollziehen. Das ist natürlich alles sehr subjektiv. Denn jeder Mensch, der über sein Inneres und sein inneres Geschehen berichtet, berichtet aus seinem ganz subjektiven, persönlichen Blickwinkel. Solche Introspektion funktioniert natürlich nur wirklich gut bei gesunden Erwachsenen. Bei Kindern ist das schon sehr schwierig, ja. Wir sehen das bei unseren Kindern. In den ersten Jahren kommen die runter aus dem Bett am Abend und sagen, sie haben Bauchweh. Wo hast du Bauchweh? Da können sie auch nicht genau sagen, wo sie Bauchweh haben. Und so ist das also bei Kindern sehr schwierig, wenn man da etwas erfahren will über ihr inneres Empfinden. Und auch bei Behinderten, die geistig behindert sind, debil sind, und auch bei Tieren ist das gar nicht wirklich möglich. Wilhelm Wundt verfasste ein grundlegendes Werk, das heißt Grundzüge der physiologischen Psychologie, 1873-74, in zwei Bänden wurde das veröffentlicht. Das ist so sein grundlegendes Werk der neuen Wissenschaft der Psychologie. 1879 lehrte er an der Hochschule in Leipzig Und in diesem Jahr wurde der erste Psychologiestudent der Welt immatrikuliert. Also Sie sehen, wie jung das Ganze ist. Also das hat nichts mit C.G. Jung zu tun. Einfach die Wissenschaft ist jung, ja? Wundt bekam Besuch von anderen Wissenschaftlern, so zum Beispiel der Philosoph W. James, 1842 bis 1910. Er war sehr beeindruckt von dem, was Wundt da in Deutschland entwickelte, nahm diese Gedanken mit nach Amerika und wurde so der erste Professor für Psychologie in Amerika. Diese neuen Gedanken, diese neuen Untersuchungen breiteten sich mehr und mehr aus, und zwar so, dass man sagen kann, um 1900 herum war die Psychologie bereits eine etablierte Wissenschaft in der westlichen Welt an Hochschulen. Allerdings war die Situation damals so, dass es viele verschiedene psychologische Schulen gab, die sich heftig gegenseitig bekämpfen. Und zwar wurde deutlich, es ist alles so subjektiv. Also der eine sieht das eben ein bisschen aus seiner Sicht so, der andere so. Eine Einheit war überhaupt nicht zu sehen. Woran das liegt, habe ich ja bereits schon angedeutet. Wundt war ein Evolutionist. Und so war sein Werk Grundzüge der physiologischen Psychologie nichts anderes als eine Verherrlichung der Evolutionslehre. Er war überzeugt, die Seele sei nur aus tierischen Ursprüngen heraus zu verstehen. Sehen wir, wie schnell die Entwicklung gegangen war. 1859 hatte Charles Darwin, den Sie hier unten rechts sehen, sein Buch Die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion veröffentlicht. Damit wurde er der Vater der modernen Evolutionslehre. Damals hatte er den Menschen noch ausgeklammert, es ging nur um Entwicklung im Tierreich. Aber 1871 hat er dann sein Buch geschrieben, Die Abstammung des Menschen. Da konzentriert er sich wirklich auf die Evolution des Menschen. Der Mensch, ein Wesen, das aus dem Tierreich heraus sich entwickelt habe. Und Sie sehen, wie kurz also der Abstand ist von diesem Buch, Die Abstammung des Menschen, 1871, bis dann zu diesem ersten psychologischen Werk, 1873, 74, das gerade diese Evolutionslehre verherrlichte. Der Mensch sei also nichts anderes als ein hochstehendes Tier. Die Seele des Menschen habe sich aus dem Tierreich heraus entwickelt. Das war schon ganz klar die philosophische Basis der Psychologie ganz von Anfang an. Wir wollen ja die Psychologie im Licht der Bibel betrachten. Wundts Psychologie, die Anfänge der Psychologie, werden kritisiert im Psalm 14, Vers 2, wenn der König David schreibt, unter Inspiration des Heiligen Geistes, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Man wollte alles verstehen, durch natürliche Prozesse ausgelöst, rein innerweltlich, aber sich die Tierwelt immer höher entwickelt bis zum Menschen, über lange Zeiträume. Gott wurde ganz klar ausgeklammert. Aber das biblische Urteil ist sehr hart. Der Gottesleugner ist in der Bibel der Tor. Nawal heißt der Gottlose oder dann auch der Tor. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, das Griechische meint sogar, wahrgenommen wird mit dem Verstand, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Wir sehen, die Bibel sagt, die ganze Ordnung der Schöpfung ist so überzeugend, dass der Mensch mit seinem Verstand erkennen muss, hinter der Ordnung muss ein Ordner sein. Die Erfahrung zeigt, zufällig entsteht immer nur Unordnung. Aber wirkliche Ordnung und höhere Organisation entsteht nur durch Planung. Aber der Apostel Paulus macht hier den Vorwurf, dass Menschen eigentlich das deutlich hätten erkennen müssen durch die Schöpfung und trotzdem wollten sie Gott nicht verehren. Und wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass sie denken. Denken ohne Gott. Und darum haben wir hier gelesen, Vers 21b, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, zum Beispiel als Wissenschaftler, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. In der Evolutionslehre staunt man über die Wunder der Schöpfung. Aber man staunt nicht über den Schöpfer dahinter, sondern man sagt, ist das nicht wunderbar, wie die Natur das alles so hervorgebracht hat? Das heißt, man schreibt anstatt dem Schöpfer, schreibt man der Schöpfung göttliche Weisheit, Intelligenz zu, in letzter Konsequenz. Nach diesen Anfängen der Psychologie gehen wir nun weiter zur Tiefenpsychologie. Ein ganz neuer Einschnitt in der Geschichte dieser Wissenschaft. Da muss uns zunächst einmal Dr. Med Sigmund Freud beschäftigen. 1856 bis 1939. Es wird deutlich, wie stark die Psychologie aus der Medizin herausgewachsen ist. Das ist auch gut verständlich, denn der Mediziner sieht, dass nicht nur der Körper den Menschen ausmacht, sondern sein seelisches Innenleben ist ganz entscheidend. Und darum kamen Mediziner eben auf das Interesse an der Seele und der Erforschung des Innenlebens. Sigmund Freud hat die Psychologie des Unbewussten entwickelt. Und da wird uns schon klar, das war eine Reaktion auf die Psychologie des Bewussten. Denn die Psychologie von Wundt und allen, die in seiner Schiene marschierten, die beschäftigte sich mit dem Bewussten, mit der bewussten Wahrnehmung. Aber Freud sagt, das ist nun nicht wirklich das Innenleben, wenn man sich nur mit dem Bewussten beschäftigt. Ganz entscheidend ist das Unbewusste des Menschen. Er hatte jüdische Abstammung. Die Familie hat Judenverfolgung am eigenen Leib erfahren. Aber Freud war absolut ohne Glauben an Gott. Er selber bezeichnete sich als wörtlich ein ganz und gar gottloser Jude. Oder er nannte sich auch ein hoffnungsloser Heide. Interessante Bezeichnung, ja? Denn in der Bibel ist ja der Heide gerade der Nicht-Jude. Ein hoffnungsloser Heide. Bereits im Jugendalter verspürte er eine starke Anziehung in Bezug auf die Evolutionslehre. Das hat ihn schon sehr stark beeindruckt. Obwohl uns ja deutlich ist, in seiner Jugendzeit war die Evolutionslehre noch ganz, ganz jung. absolut in den Kinderschuhen. Das war auch eine ganz wichtige Voraussetzung für Freuds Entwicklung. Freud beeinflusste die Psychologie des 20. Jahrhunderts wie kein anderer. Also er ist ganz besonders wichtig für unser Thema. Er studierte, wie gesagt, Medizin und hat dann in Frankreich ein Weiterstudium gemacht. 1885 war er bei Charcot, einem Arzt, der Anatomie betrieb. Und da wollte Freud sich weiterbilden. Aber dieses Charcot betrieb auch Psychologie mit Hypnose. Und das lernte damals Freud von seinem Lehrer, wie man Menschen in Hypnose versetzte. Und so begann Sigmund Freud, Hypnose in seiner Therapiearbeit anzuwenden, und zwar zur Aufarbeitung von frühkindlichen Traumata. Er war überzeugt, dass der Mensch ganz wesentlich geprägt ist durch das, was er in seinen Kindesjahren erlebt. Und wenn er da tiefe Verletzungen erlebt, Traumata, dann ist es aber meistens so, sagte er, dass der Mensch diese Erlebnisse verdrängt ins Unbewusste. Und dann wird der Mensch krank, dann bekommt er eine Neurose. Und nun sollte durch die Hypnose die Erinnerung an frühkindliche Erlebnisse wieder geweckt werden, um so schließlich den inneren Konflikt zu lösen. Später ist er aber von der Hypnose weggekommen, weil er doch gesehen hat, dass es ja gar nicht so viel bringt, und hat sich dann mehr der Methode der freien Assoziation auf dem Divan zugewandt. Also der Divan ist ganz wichtig, der Patient sitzt ganz gemütlich da in der Praxis, in entspannter Atmosphäre und beginnt so richtig einfach das innere Seelenleben auszuplappern, könnte man sagen. Alles soll ganz unkontrolliert einfach herauskommen durch freie Assoziationen. Das nannte er Psychoanalyse. Also zuerst muss einmal untersucht werden, was ist da alles in der Seele vorhanden, wo sind da die Stauungen? Wo sind die Verdrängungen? Freud hat als wichtigen Begriff den sogenannten Ödipus-Komplex geprägt. Er sagte, der kleine Junge ist eigentlich eifersüchtig auf seinen Vater und er möchte eigentlich auch die Mutter haben für sich. Und zwar, sagte er, der kleine Junge begehrt die Mutter sexuell. Und darum hasst er den Vater. Und da macht er eine Anspielung eben an die griechische Sage mit Ödipus, der unwissentlich seine Mutter als Frau genommen hat und unwissentlich seinen Vater ermordete. Also das war für ihn eine ganz wesentliche Sache, ein Problem, das eigentlich jeder Mensch habe. Also in der Familie sei das Kind immer auf das andere Geschlecht fixiert. Der Junge auf die Mutter und das Mädchen auf den Vater. Für ihn waren sehr wichtig die Triebe des Menschen, die irrationalen Kräfte des Unbewussten. Auch die perverse Wünsche des Menschen, das war für ihn wichtig. Er sagte sogar, dass das Unbewusste eigentlich wichtiger ist als das Bewusste. Also in seiner Psychologie wird das Bewusste abgewertet. Und bei ihm dreht sich alles um Sexualität. Da muss man bei ihm sprechen von Sexismus. Er prägte das lateinische Wort in der Psychologie Libido für Trieb, und zwar speziell der sexuelle Trieb, der eigentlich nach seiner Ansicht der Lebenstrieb des Menschen schlechthin war. Er prägte Begriffe wie Ich, das Es und das Über-Ich. Eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen. Das Ich ist die bewusste Persönlichkeit. Das Es meint die Triebe im Menschen. Das, was zum Beispiel in Galater 5, 18 bis 21 als die Werke des Fleisches beschrieben werden. Das ist nach Freudscher Psychologie das Es. Und schließlich das Über-Ich, damit meint er das Gewissen, das durch die Umwelt, durch die Gesellschaft geprägt wird. Also der Begriff des Gewissens haben wir biblisch in Römer 2, Vers 15, als ein weltweites menschliches Phänomen. Freud wertete also das Rationale, das bewusste Denkerische des Menschen ganz massiv ab. Das war eine Gegenreaktion gegen die starke Betonung dieses Aspekts früher. Damit hat er natürlich schon etwas Wichtiges aufgezeigt, nämlich, dass es gar nicht stimmt, wie man im 19. Jahrhundert meinte, der Mensch sei schlechthin durch seine Intelligenz geprägt. Das war ja auch das, was die Aufklärungsphilosophen behaupteten. Der Mensch hat die Ratio, die Intelligenz, und darum kann er sich immer weiter und positiver entwickeln. Auch die Gesellschaft wird sich immer besser entwickeln. Der Mensch wird dank seines Wissens und seines Denkens wird er schließlich alle menschlichen Probleme lösen. Er wird auch den Weltfrieden hinkriegen, einfach durch rationales, vernünftiges Überlegen. Der Mensch realisiert, wenn zwei Parteien Konflikte haben, dann müssen sie einfach miteinander vernünftig reden und sie müssen vielleicht zum Schluss kommen, machen wir 50-50 und dann gibt es Frieden. Ja, also das Denkerische des Menschen wurde so betont früher und Freud hat darauf hingewiesen, das macht den Menschen nicht aus. Es gibt auch die Triebe im Menschen, die bösartigen Triebe, und tatsächlich, das zeigt uns, warum wir im 21. Jahrhundert in einer recht chaotischen Welt des Krieges und der Unsicherheit leben, trotz der Vernunft des Menschen. Also mit der Vernunft kann man sicher nicht alles erklären. Und so hat Freud doch die Betonung mehr gelegt, dass der Mensch oft einfach von seinen inneren Trieben geleitet wird. Und gar nicht so sehr nur von der Intelligenz. Das ist zum Beispiel sehr wichtig, wenn man mit Menschen spricht über Evolution. Viele Menschen denken, sie glauben an Evolution, weil es so vernünftig ist. Aber wenn man dann die vernünftigen Gründe angreift, merkt man plötzlich, sie klammern sich an dieses Gebäude. Nicht darum, weil es so vernünftig ist, sondern weil sie das so gern glauben. Das sind also ganz andere, oft unbewusste Faktoren in ihrem Herzen da eine wichtige Rolle spielen. Das war nur ein Beispiel, das könnte man auf alle möglichen Bereiche auch anwenden. Freud hat ganz massiv beigetragen durch seine Psychologie, dass man begann im 20. Jahrhundert die Schuld des Menschen und seine Verantwortlichkeit zu leugnen. Er schob es ab auf die Umgebung, auf die Eltern, auf die Gesellschaft. Das hat natürlich auch einen enormen Einfluss gehabt auf die Justiz in der westlichen Welt. Schon vor Jahren hat sich ja das Cabaret-Rotstift lustig gemacht darüber, in der Nummer mit dem Hansli, der wieder mal etwas angestellt hat, aber es war klar, der Hansli ist schon recht, nur Dummwald, die ist schlecht. Freud hat sich auch sehr beschäftigt mit Religion. Das hängt natürlich letztlich mit seinem Judentum zusammen, das er aber massiv ablehnte. Mit Religion und Glauben, und er hat das als eine krankhafte Neurose angesehen. Eine Neurose mit Angst und Zwanghaftigkeit. Und er erklärte also auch die Religion durch den sexuellen Trieb. Hinter der Religion steckt eigentlich der sexuelle Trieb, der aber verdrängt wird und dann wird er, wie er sagt, sublimiert. Das heißt, durch etwas anderes ersetzt. Aber im Prinzip sei Religion nichts anderes als Ersetzung der Triebhaftigkeit im Menschen. Sigmund Freud schrieb an C.G. Jung, einer seiner früheren Anhänger, in einem Brief und sagt: Mein bester Jung, versprechen Sie mir, die Theorie über die Sexualität, die das Wesentlichste von allem ist, niemals aufzugeben. Wir müssen daraus ein Dogma machen, ein unantastbares Bollwerk. Das ist ein grandioses Zitat. Also, er klammerte sich förmlich an seine Theorie. Alles im Menschen wird eigentlich erklärt durch die Sexualität. Aber das war nicht das Ergebnis bei ihm von wirklich wissenschaftlicher Untersuchung, sondern das war seine Philosophie, die aus seinem Unbewussten hervorkam, aus seinen Trieben. Es ist interessant, dass er eigentlich seine Theorie anwandte auf die Religion, aber niemals auf seine eigene Psychologie. Aber das sollte man ja eigentlich auch. Seine Psychologie ist auch eine Sublimierung von inneren Trieben. Und es war ihm so wichtig, dass er sagt, ein Dogma. Nun, ein Dogma ist ein feststehender Lehrsatz im Glauben. Das ist also ein typisch religiöser Ausdruck, den er benutzt für seine angeblich nicht religiöse Psychologie. Aber das macht nun deutlich, wie stark eben sein System in Wirklichkeit auch wieder eine Religion war. Eine Religion ohne Gott, das gibt es, ja. Der ursprüngliche orthodoxe Buddhismus war eigentlich eine Religion ohne Gott, denn die Götter spielen dort gar keine Rolle. Es ist eine Religion ohne Gott, das geht also. Freud hat eine enorme Wirkung auf die Entwicklung im 20. Jahrhundert gehabt, auf die gesellschaftliche Entwicklung und damit auch wesentlich an der Revolution der 60er Jahre mitgetragen. In den 60er Jahren, das war die Zeit der Protestbewegung, der Jugendbewegung, 68er, das war eine Zeit, wo man forderte, dass man einen völligen Bruch vollziehen soll mit allen herkömmlichen Werten. Sexuelle Perversion, Homosexualität wurde propagiert, öffentlich. Auflösung von Ehe und Familie, Abtreibung. Und das geht insofern auf die freudsche Psychologie zurück, als Freud gesagt hat, wenn man eben die Sexualität verdrängt, führt das zu krankhaften Erscheinungen, zu Neurosen. Also die logische Schlussfolgerung, man sollte alle Tabus auf diesem Gebiet abbrechen, alle Normen, die einfach das Über-Ich von außen uns aufgedrängt hat. So kann der Mensch wirklich frei werden. Nun, da haben wir es natürlich damit zu tun, was Paulus beschreibt in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, als dieser große Abfall, der in der Endzeit vor der Wiederkunft Christi geschehen soll. Und was ist die Endzeit nach der Bibel? Die Endzeit ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung wieder ins Land der Väter zurückkehrt. Das ist Endzeit nach der Bibel. Die Juden haben begonnen, zurückzukehren ins Land der Väter, ab 1882 bis heute, Millionen aus allen 5 Kontinenten. Das ist die Endzeit. Und Paulus sagt für die Endzeit voraus, da wird es in der Christenheit zu einem großen Abfall kommen. Nun war gerade der Jude, der aber alles, was Judentum und Glaube und Bibel anbelangt, in einem Hass abgelehnt und verworfen hatte, er hat sehr viel, sehr bedeutend dazu beigetragen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 lesen wir, denn dieser Tag, der Tag der Wiederkunft Christi zum Gericht, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Die Apostasie, das heißt das Wegwenden von Glauben und biblischen Normen. Dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Das ist der Antichrist, der übrigens auch ein Jude sein wird. Der alles verwerfen wird, den Glauben seiner Väter. den Gott der Bibel und alle Normen. Es wird zur totalen Auflösung der Werte kommen mit dem Mensch der Sünde. Und der Abfall ist die Vorbereitung dahin. Da hat Freud also als Vorläufer des Antichristen ganz deutlich beigetragen. In 2. Petrus 2 schreibt der alte Apostel aus dem Todesgefängnis in Rom seine letzten Worte. 2. Petrus 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Vers 2. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen. Vers 17. Diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben, welchen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Denn stolze, nichtige Reden führend über Ich, Es, Ödipus-Komplex und so weiter. Denn stolze, nichtige Reden führend locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifungen diejenigen an, welche eben entflohen sind, denen, die im Irrtum wandeln, ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Petrus hat also im Blick auf die Christenheit ganz klar vorausgesagt, dass solche Lehrer kommen werden, die alle moralischen Schranken abreißen werden, indem sie gleichzeitig Freiheit versprechen. Die Eckpfeiler der Lehre Freuds sind diese vier Punkte. Der Einfluss der Begierden auf das menschliche Verhalten, das ist eine Tatsache, die man beobachten kann. Es ist ganz wichtig, vieles hat Freud einfach richtig beobachtet an den Menschen. Das ist nicht das Problem, was er beobachtet hat. Das Problem ist erst das, was er als Lehre da aufgesetzt hat. Die Lehre ist völlig subjektiv und hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Darum ist es ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen der reinen medizinischen oder reinen Beobachtung als Mediziner und dem Gedankengebäude, das er nicht beweisen konnte, aus dem er ein Dogma, ein Bollwerk machen wollte. Zweitens, die Vorherrschaft des sexuellen Triebs im geistigen Leben. Da ist er deutlich zu weit gegangen, wie wir noch sehen werden. Natürlich spielt der sexuelle Trieb eine Rolle, aber es ist nicht das Einzige, was schlechthin alles beherrscht. Drittens, die enorme Bedeutung der frühkindlichen Erfahrung für die Ausformung des Erwachsenen. Und damit hat er eine völlige Überbetonung gemacht, dass sich alles nur so darauf konzentriert. Und das ist nun eben eine Folge davon, dass viele Menschen denken, das, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat, das hat sie geprägt und nun sind sie halt einfach so. Und lassen sich so schubladisieren, anstatt dass sie viele Dinge einfach lassen können, den Blick nach vorne richten können und sich eben trotz dieser vielleicht manchmal ganz ungünstigen Voraussetzungen ganz mutig weiterentwickeln können. Viertens, ein wichtiger Eckpfeiler ist viertens, Verdrängung von sexuellen Trieben führen angeblich zu Neurosen. Das war auch wieder einfach eine Behauptung. Warum hat sich Freud so auf die Sexualität fixiert? Das hängt zusammen mit einem persönlichen Problem. Er hatte einen strengen, sehr alten Vater. Er war 20 Jahre älter als seine eben relativ junge, schöne und intelligente Mutter. Er war das Lieblingskind von 7 Kindern. Jetzt merkt man, woher das ganze Ödipus-Komplex-Problem kommt. Das hängt mit seiner eigenen Biografie zusammen. Offensichtlich hatte er mit seinem Vater ein Problem. Und offensichtlich wirkte seine Mutter irgendwie auf ihn. Übrigens, das ist nicht die Mutter, das ist Anna, hier auf dem Bild, die Tochter von Freud, die auch Psychologin geworden war. Also, sehr wichtig, das Ganze ist so subjektiv und hängt sehr stark zusammen mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Und natürlich, eine jüdische Mutter, da macht man ja im Judentum viele Witze über sie, über die jiddische Mamme. Man fragt zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen einem Rottweiler und einer jiddischen Mamme? Der Rottweiler lässt wieder los. Ja, eben, er war ja das Lieblingskind von 7 Kindern. Und da war wohl auch ein Problem der Ablösung, die eben sehr wichtig ist in der Entwicklung jedes Menschen. Seine Psychologie ist geprägt durch den Evolutionismus aus dem 19. Jahrhundert, zweitens durch den Materialismus aus dem 19. Jahrhundert. Der Materialismus als Philosophie sagte, wirklich ist nur die Materie. Das Geistige ist nur eigentlich eine Ausformung der Materie. Es gibt keinen Gott, es gibt nicht Geist unabhängig von Materie. Das prägte das Gedenken von Freud. Und schließlich der Mystizismus im 19. Jahrhundert. Also es gab viele okkulte Strömungen im 19. Jahrhundert, die gerade eine Gegenreaktion waren auf die Betonung des Denkens. Suchte man eben in mystischen, okkulten Dingen einen anderen Weg. Und dadurch war Freud eben auch stark geprägt. Alles Lehren, die im 19. Jahrhundert populär waren. Die besondere Schwäche seiner Psychologie ist dieser extreme Reduktionalismus. Also der Mensch wird auf ganz wenige Faktoren, bei ihm hauptsächlich auf einen Faktor Sexualität zurückgeführt. Aber damit greift er natürlich zu kurz. Denn der Mensch besteht aus Sexualität, das ist ein Aspekt seines Seins, aber es gibt noch so viele andere Aspekte und die hat er einfach übersehen. Man muss also sagen, seine Psychologie ist keine Wissenschaft, sondern eine atheistische Religion. Der Erfolg seiner Psychologie war durch die lebensanschauliche Anziehungskraft gegeben. Man merkte, was das für Auswirkungen hat für das Leben und für die Lebensanschauung. Darum stürzten sich viele Menschen förmlich darauf. Es hat viele Schulen gegeben, die sich auf Freud berufen. Man kann also heute mindestens 36 verschiedene Sekten, die sich auf Freud beziehen, aber untereinander nicht eins sind, unterscheiden. Typisch für eine Religion dann auch die Sektenbildung. Der bibeltreue Seelsorger Jay Adams, der ja viele Bücher geschrieben hat, schreibt wörtlich, ich zitiere, wenn Freuds Auffassung richtig wäre, nämlich, dass immer dann eine Schwierigkeit entsteht, wenn das Es, das ist also das Triebhafte, wenn das Es durch ein allzu strenges Gewissen oder Über-Ich verdrängt wird, dann müsste unsere Zeit in Wirklichkeit eine Zeit weit verbreiteter geistiger Gesundheit sein. Denn unsere Zeit ist nicht durch Verdrängung, sondern durch Nachgiebigkeit gekennzeichnet. Wenn der Freudianismus wahr ist, müssten die am meisten unmoralischen oder noch eher die am meisten amoralischen, unmoralisch ist man, wenn man unmoralisch lebt und bewusst ist, dass es eigentlich falsch ist. Amoralisch ist, man lebt unmoralisch, aber man ist sich gar nicht bewusst, dass das irgendwie schlecht sein sollte. Oder noch eher die am meisten amoralischen Menschen die gesündesten sein, während in Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall ist. Wir haben nun gesehen, wir können so ein bisschen zurückgelehnt auf die 60er Jahre zurückblicken und wir können sagen, was haben die uns Gutes gebracht? Die haben uns so viele Probleme gebracht und unsere Gesellschaft muss damit kämpfen und muss Millionen, um nicht zu sagen Milliarden ausgeben, um die Schäden ein bisschen zu therapieren. Nun gehen wir weiter zu einem zweiten, der wichtigen Tiefenpsychologen, C.G. Jung, ein Schweizer, 1875 bis 1961. Er war schon von früh auf mit okkulten Phänomenen konfrontiert, denn schon seine Vorfahren haben Spiritismus, also Geisterbeschwörung, betrieben. Darum wurde in seiner Arbeit, er war übrigens auch Dr. Med, wurde für ihn die Traumanalyse sehr wichtig, die Beschäftigung mit antiken Mythen der Griechen zum Beispiel und psychotische Fantasien, das waren für ihn wichtige Dinge in seinem Denken. Auf ihn geht der Begriff des persönlichen und des kollektiven Unbewussten zurück. Er sprach also vom kollektiven Unbewussten und meinte damit, das sei der psychische Erfahrungsschatz der gesamten Menschheit. Also was die Menschheit so im Lauf ihrer Geschichte an psychischen Dingen aufgenommen hätte, das sei immer weiter vererbt worden. Und in diesem Zusammenhang sprach er von Archetypen, die er zum Beispiel in der griechischen Mythologie zu entdecken glaubte. Das gehören also quasi zu urtümlichen Dingen, die im Unbewussten des Menschen angesammelt worden seien von früher her. Diese Archetypen könne man erfahrbar machen durch Spiritismus, also durch Geisterbeschwörung. Auf diese Weise erklärte er die Entstehung der Religion schlechthin, der Mythen, der Märchen und der Fantasien. Also für ihn spielten Psychotherapie und Religion eine ganz starke Rolle. Jung selber war stark dämonisch geplagt. Eben, er hat schon früh Spiritismus betrieben, seine Schwester war ein Medium, durch das Geister redeten, wenn sie in Trance war. Aber er selber war auch ein Medium, und er sah Bilder, hörte Stimmen, sah Dämonen, sah Erscheinungen. Er praktizierte auch das automatische Schreiben. Also er saß da und ließ seine Hand von einem Geist leiten und schrieb so Bücher. Auf diese Weise wurden viele Ideen seiner Psychologie wurden ihm so eingegeben, durch automatisches Schreiben. In seiner Autobiografie spricht er über, ganz besonders über die Dämonen mit Namen Elias und Salome, die sich ihm präsentierten. Salome war quasi ein Geist, der das sexuell Verführerische repräsentierte. Und Jung beschreibt selber, wie er ganz schreckliche Kämpfe auszustehen hatte mit Dämonen, mit Geistern. Also man kann bei ihm sagen, er war besessen. In dem Sinn, wie wir das in den Evangelien bei vielen Menschen finden. Geister, die in Menschen wohnten und sie beherrschten. Er war zwar stets bemüht, gerade durch seine Psychotherapie, die Herrschaft über diese Geister zu bekommen, was ihm aber nie gelang. In seiner Biografie schreibt er zum Beispiel von einer Erfahrung, das ganze Haus habe gespuckt und sei voller Geister gewesen. Es war eine fürchterliche Atmosphäre. Das hat er alles so selber erlebt. Aber nun ganz wichtig, Jung versuchte, seine spiritistischen Erfahrungen als objektive psychische Erfahrungen wissenschaftlich darzustellen. Also er sagte, magisch ist einfach ein anderes Wort für psychisch. Und jetzt versteht man natürlich, heute da betreiben Jugendliche irgendwelchen Okkultismus, Gläserrücken oder so, und da soll ein Psychologe dazu Stellung nehmen. Und was sagt er? Ja, das kann schon gefährlich sein, denn da werden psychische Kräfte werden da wirksam. Man spricht nicht über Geister, denn die Existenz von Geistern wird ja geleugnet, im Gegensatz zur Bibel, sondern auf Jung zurückgehend sagt man, diese Phänomene sind einfach Auswüchse des Seelischen im Menschen. Also auch bei C.G. Jung gilt, man kann kritisieren, seine Psychologie ist ein reiner Reduktionalismus. Bei ihm drehte sich nicht alles um die Sexualität, sondern alles um diese Geister in seinem Leben. Und er verallgemeinerte das auf alle Menschen. Also die Erfahrungen, die ein, muss man sagen, ein okkult belasteter Mensch hatte, die darf man natürlich nicht auf Menschen übertragen, die nicht okkult belastet sind. Aber er verallgemeinerte so, die Dämonie wird bei ihm gewissermaßen als das Zentrum seiner Psychologie. Wir schauen das an im Licht der Bibel. In 5. Mose 18 schreibt Moses unter Inspiration Gottes: Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier. Oder Bandsprecher oder Totenbeschwörer. Oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Das, was C.G. Jung gemacht hat. Und auch propagiert hat. Vers 12. Denn ein Greuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie, die Kanaaniter, vor dir aus. Oder 2. Timotheus 4. Gerade im Blick darauf, dass die Mythen der alten Religionen der Griechen eine so wichtige Rolle spielt in der Psychologie von Jung und eigentlich auch von Freud. 2. Timotheus 4, Vers 2. Predige das Wort, sagt Paulus dem Timotheus. Halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst leer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Mythen sich hinwenden. Interessant, nachdem hier in der westlichen Welt die Philosophie der Aufklärung 17. Jahrhundert so vorherrschend geworden war und dann im 19. Jahrhundert zur Verherrlichung des Verstandes in der höchsten Ausprägung geführt hat, jetzt kommt plötzlich die Rückkehr zu den Mythen und zu dem Irrationalen. Aber die Bibel sagt das genau für die Endzeit voraus. Da werden solche Lehrer kommen, in einer Zeit, wo man die gesunde Lehre der Bibel nicht mehr erträgt. Man wird sich den Mythen zuwenden. Und noch aus 1. Korinther 10, Vers 20b, Paulus sagt den Christen: Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwa stärker als er? Bevor wir in die Pause gehen, noch ganz kurz ein paar Worte zu dem dritten wichtigen tiefen Psychologen. Alfred Adler, 1870 bis 1937. Er war auch ursprünglich stark beeinflusst und beeindruckt von Freud, so wie das bei C.G. Jung der Fall war. Aber in seiner Psychologie, wo er das Unbewusste betont, spielt der Minderwertigkeitskomplex die absolut zentrale Rolle. Das war auch wieder ein persönliches Problem. Adler betrachtete sich äußerlich als völlig unattraktiv, kann ich nicht ganz nachvollziehen, wenn man das Bild anschaut. Aber er war davon überzeugt und er stand im Schatten seines älteren Bruders. Das hat ihn wohl sehr beschäftigt und geplagt, aber seine Psychologie hat er so aufgebaut, dass der Minderwertigkeitskomplex im Zentrum stand und das hat er auf alle anderen Menschen übertragen. Also auch da muss man kritisieren, das ist ein reiner Reduktionalismus. Der Mensch besteht nicht nur aus Minderwertigkeitskomplex. Das erklärt nicht die Vielfalt unserer inneren Erlebniswelt. Auch das ist eine unglaubliche Einschränkung. Nun gehen wir in die Pause, bevor wir dann den Behaviorism unter die Lupe nehmen. Nachdem wir uns mit den Anfängen der Psychologie im 19. Jahrhundert beschäftigt haben, sodann mit der Psychoanalyse, kommen wir nun zu einer neuen Phase in der Geschichte. Das ist die Phase des Behaviorismus. Das geht auf das englische Wort Behavior, Verhalten, zurück. Das ist eine Psychologie des Verhaltens. Ganz wichtig ist in dieser Psychologie der Name J.B. Watson, 1878 bis 1958. Er war geprägt von den russischen Wissenschaftlern Ivan Pavlov und auch von Bechterew. Er wollte strikt empirisch arbeiten. Das heißt, ohne irgendwelche Fantasie, ohne irgendwelche subjektiven Aspekte, rein wissenschaftlich, was kann man beobachten? Also für ihn war gerade das, was bisher geleistet wurde, das war alles zu subjektiv. Er hatte den Wunsch, dass die Psychologie nun eine wirkliche Wissenschaft werden sollte. Alles vorher war keine Wissenschaft. Er wollte etwas Objektives. Aber ich setze natürlich auch dieses Objektiv in Anführungs- und Schlussstrichen. Denn wirklich objektive Wissenschaft gibt es gar nicht. Und zwar darum, weil Wissenschaftler sind immer Subjekte. Und darum, alles, was Subjekte tun, ist subjektiv. Eine objektive Wissenschaft gibt es gar nicht. Aber er strebte eine objektive Wissenschaft an. Er lehnte strikt den Begriff des Bewusstseins ab. Bewusstsein, das sei ein unwissenschaftliches Überbleibsel aus früheren Zeiten. Der Mensch sei einfach eine von Reflexen gesteuerte Maschine. Für ihn war darum seine Reizreaktionstheorie ganz wichtig. Er machte Laborexperimente und wollte nichts wissen von subjektiver Introspektion, also so sich hinein, in sich selber hineinhören, das ist subjektiv, nur rein wissenschaftliche Laborexperimente. Aber seine Grundlage war reinster Materialismus. Die psychischen Erscheinungen des Menschen waren für ihn 100% physikalische Prozesse. Also es gibt nur die Materie, der Mensch besteht aus Materie und die Materie arbeitet, bewegt sich. Alles, was da herauskommt an psychischem, an seelischem, ist im Grunde genommen reine Materie oder Ausdruck der Materie. Auch für ihn war die Basis die Evolutionslehre und er war überzeugt, menschliches Verhalten, Behavior, ist von den Tieren ableitbar. Und das hat natürlich alles auch Konsequenzen. Ich mag mich noch gut erinnern, ich hatte einen Biologielehrer auf dem Gymnasium, den ich sehr schätzte, menschlich, aber wenn es um Evolution ging, da hat er uns beigebracht, schade, dass wir Menschen nicht von den Breitnasenaffen abstammen, sondern von den Schmalnasenaffen. Es ist tatsächlich so, dass die Breitnasenaffen sind viel weniger aggressiv. Und hätte also die Evolution eben ihren Gang genommen über die Breitnasenaffen, hätten wir heute nicht diese Probleme mit Kriegen. Also, das geht auf diese früheren Psychologen zurück, die betonten, menschliches Verhalten ist von den Tieren ableitbar. Er leugnete angeborene Charaktereigenschaften und Kapazitäten. Er war also überzeugt, mit den richtigen Lernumständen kann man aus jedem Menschen im Prinzip alles machen. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts war der Behaviorismus besonders populär in den USA. Und hat eine Popularität behalten bis in die 50er Jahre. Nun können wir zusammenfassen, Wundt brachte eine Bewusstseinslehre, Freud brachte die Lehre vom Unbewussten und Watson brachte die Lehre vom Verhalten. So können wir diese drei Abschnitte gut charakterisieren, knapp, in knappen Worten. Der Behaviorismus hat sich weiterentwickelt und deshalb spricht man später vom Neo-Behaviorismus. Da ist besonders wichtig der Name B.F. Skinner, den Sie hier oben rechts auf dem Bild sehen, 1904 bis 1990. Man sieht auch interessant, wie lange diese Leute bis eigentlich in unserer jüngsten Vergangenheit gelebt haben. Es ist nämlich tatsächlich so, dass 90% aller Psychologen, die es je auf Erden gegeben hat, die leben heute noch. Das macht wieder deutlich, wie jung diese Wissenschaft ist. Skinner wurde in den 30er Jahren besonders berühmt durch seine Rattenversuche. Man sieht hier die berühmte Skinner-Box, machte also interessante Versuche mit Ratten, die ihre unangenehmen Umstände verändern konnten, indem sie gewisse Dinge lernten. Und zum Beispiel, wenn sie das und das beachteten, kamen sie zu Nahrung. Und so hatte Skinner diese Ratten dressiert. Seine Versuche sind nicht mehr das gleiche wie die Versuche, die man früher gemacht hat. Es geht also nicht nur einfach um Reflexe bei den Tieren, dass die studiert werden, sondern wie Tiere Reflexe haben und lernen können, ihre Situation zu verbessern. Also er konditionierte die Ratten durch Verbesserung der eigenen Situation. Im Neo-Behaviorismus betrachtet man Watson als zu extrem. Da sagt man nun plötzlich, man kann nicht sagen, Bewusstsein gibt es nicht. Also Bewusstsein existiert für Skinner, aber es ist nicht das, was ihn speziell interessiert. Der Mensch ist in seiner Weltanschauung gewissermaßen ein dressierter Hund. Er lernt, weil er dadurch gewisse Vorteile bekommt. Der Neo-Behaviorismus sagt nicht mehr, dass alle psychischen Vorgänge Reaktionen seien auf äußere Reize, sondern es wird zugegeben, es gibt auch Prozesse, die einfach im Innern des Organismus ablaufen. Nicht wahr? Für Watson war das also noch so, der Mensch steht vor einem Schaufenster und sieht einen neuen Computer. Ja, das ist der Reiz von außen. Und das löst eine Reaktion aus, er geht hinein und kauft ihn. Aber so einfach kann man den Menschen auch nicht erklären. Da steht einer vor dem Schaufenster und sieht einen neuen, ganz tollen Computer, der noch schneller ist als der zu Hause. Und dann sagt er sich, ja, brauche ich den wirklich? Meiner tut's doch eigentlich auch noch für das, wofür ich ihn eigentlich brauche, ja? Und geht dann doch wieder weiter. Also das sind Prozesse im Inneren des Menschen, die zusätzlich sind. Es ist nicht nur einfach Reaktion auf äußeren Reiz. Aber es ist doch so, auch für die Neo-Behavioristen gibt es Tabu, die in ihrer Weltanschauung überhaupt keinen Platz haben. Gott spielt keine Rolle. Glaube, Liebe, Kreativität, höhere Werte, das mit solchen Ausdrücken hatten die Probleme. Das passte nicht recht in ihr maschinelles, in ihre maschinelle Vorstellung vom Menschen. Aber man versteht, ein solches Denken hat natürlich auch das Selbstbild von vielen Menschen abgewertet. Wenn der Mensch eigentlich nichts mehr anderes ist als eine biochemische Maschine, was ist dann der Sinn des Lebens? Und dieses Denken hat Einfluss auf die Gesellschaft, breitet sich aus, ohne dass alle Leute diese Dinge gelesen und gelernt hätten. Aber dieses Denken breitet sich aus und man muss sich doch wirklich fragen, warum gibt es heute so viele Leute, die Probleme haben mit ihrem Selbstwertgefühl? Ja gut, wenn so lange gelehrt wurde, Menschen sind eigentlich nichts anderes als Reaktionsmaschinen, kann man das auch etwas verstehen. Wir kritisieren den Behaviorismus. Auch da haben wir einen extremen Reduktionalismus. Der Mensch wird einfach reduziert, vor allem eben auf die Reaktionen auf äußere Reize. Behavioristen haben fast nur ein Auge für physische Stimulation, also Lichtstrahlen, Schallwellen, Wärmestrahlen, Materieteilchen, die auf den Druck, Tast- und Riechsinn wirken. Ja gut, das Angenehme dabei ist, hier kann man wirklich wissenschaftliche Experimente machen. Hier kann man natürlich viel objektiver arbeiten, wenn auch nicht wirklich objektiv, aber viel objektiver als bei diesen völlig subjektiven Ansätzen von früher. Aber damit erfasst man nicht den Menschen. Auf diese Weise kann man keine Antwort geben auf die Frage, was ist der Mensch? Ein Philosoph saß in einem Park auf der Bank, dann kam ein Polizist und sagte, wer sind Sie? Und der wollte ja die Papiere. Und der Philosoph sagt, ach, wenn ich das wüsste. Nun, die herrschenden Kräfte in der Psychologie des 20. Jahrhunderts waren die Tiefenpsychologie, dann der Behaviorismus und nun kommen wir zu einer dritten Bewegung. Und die nannte sich auch selber Third Force, gut Deutsch, dritter Weg. Psychologen, die sahen die Probleme bei den Behavioristen und bei den Tiefenpsychologen und sagten, wir müssen eine ganz neue Richtung einschlagen. Einen dritten Weg nebst dem, was bisher geleistet wurde. Diese Richtung ist wieder mehr psychologisch bestimmt, ist also wieder viel mehr rein Lebensanschauung als experimentelle Wissenschaft, wie bei den Behavioristen. Seit den 50er Jahren spricht man im Zusammenhang mit diesem dritten Weg von der humanistischen Psychologie. Das bedeutet nicht, das ist die Psychologie, in der der Humanismus eine wichtige philosophische Grundlage ist. Der Humanismus als Philosophie spielt bei allen Richtungen eine Basisrolle. Aber humanistische Psychologie bedeutet, es geht uns jetzt speziell um die Untersuchung des Menschen und nicht mehr um die Untersuchung zum Beispiel des Tieres, was ja bei den Behavioristen so wichtig war, die Ratten. Die Ratten, die man als Modell nahm für den Menschen. In diesem Zusammenhang ist also wichtig, in der humanistischen Psychologie, Abraham H. Maslow, 1908 bis 1970. Er wollte sich also auf den Menschen konzentrieren als Beobachtungsgegenstand. Wie gesagt, humanistisch sind alle. Humanismus bedeutet nämlich, dass man den Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht mehr Gott. Ja. Aber die humanistische Psychologie, die sagte sich, wir wollen nicht Tierversuche machen, wir wollen nicht speziell kranke Menschen untersuchen, sondern einfach den Menschen. Abraham Maslow, wie schon sein Vorname verrät, war aus jüdischer Abstammung. Er kam aus einer jüdisch-sozialistischen Familie. Er war selber ein utopischer Sozialist. Er machte zwar anfangs Tierversuche und da interessierten ihn vor allem das Thema Motivation beim Lösen von Problemen. Aber später kam er von den Tierversuchen eben weg. Er erkannte, die Behavioristen, die können Faktoren wie Neugier, Einsicht, eben die Person, die vor dem Schaufenster steht und merkt, den Computer brauche ich nicht. Das ist Einsicht. Das können Sie nicht einordnen. Und so wandte er sich eben von Behaviorismus und von Psychoanalyse ab. Also man übte Kritik am Behaviorismus und sagte, der Behaviorismus erklärt nicht abstraktes Denken. Das Phänomen der Religion wird auch nicht geklärt. Kunst, das Sprechen des Menschen, geht auch nicht. Und im Zentrum steht ja dort überhaupt das Tier. die Ratte anstatt der Mensch. Übrigens zum Sprechen noch etwas Interessantes. Die Behavioristen meinten früher, das Kind, wenn es eine Sprache lernt, reagiert einfach auf die äußeren Reize und plappert alles nach, was die Eltern sagen. Und auf diesem Gebiet hat man heute sehr viel geforscht und weiß, dass es überhaupt nicht stimmt. Dass also Imitation beim Spracherwerb eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Man hat sogar festgestellt, dass bei den Kindern mehr herauskommt, als was sie von außen bekommen. Das ist sehr komisch, ja? Also es ist so, dass man hat festgestellt, dass Kinder eigentlich viel mehr Fehler machen müssten beim Reden, wenn sie wirklich nur einfach etwas Falsches sagen und die Eltern korrigieren. Es kommen viel zu wenig Fehler raus. Und darum hat man dann annehmen müssen, irgendwie hat der Mensch bereits im Gehirn eine Art Vorwissen von Grammatik. Und wenn dann der Input kommt von außen, reagiert das richtig und kann das viel schneller einordnen, als wenn es einfach nur um Trial and Error, Versuch und Irrtum, ein wichtiger Begriff der Behavioristen, geht. So kann man es nicht erklären. Nun, wichtig wurde für Maslow besonders der Begriff der Selbstverwirklichung. Maslow lehrte, der Mensch hat Grundbedürfnisse. Nahrung, Wasser, Schlaf. Stimmt, ja? Also wenn wir keine Nahrung haben, dann ist es uns ja nicht so wichtig, ob die Nachbarn gut von uns denken. Da sind wir einfach froh, wenn wir mal zu essen haben, ja? Also, zuerst sind die Grundbedürfnisse da mit Nahrung, Wasser, Schlaf. Und wenn die gestillt sind, dann erwachen neue Bedürfnisse. Das Bedürfnis für Sicherheit und Gewissheit. Also, man möchte sich sicher fühlen, Schutz vor Gefahren haben. Man möchte gerne ein geregeltes Einkommen. Ich weiß, Ende Monat kommt so und so viel Geld auf die Bank. Das gibt so ein menschliches Gefühl von Sicherheit und Gewissheit. Wenn das nun auch geregelt ist, erst dann kommt das Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit, um in einer Gruppe aufgehoben zu werden. Maslow beschäftigte sich damals sehr mit der Frage, warum sind zum Beispiel Wohngemeinschaften plötzlich so in unserer Gesellschaft? Da sagte er sich, ja, die haben genug zu essen, genug Wasser und Schlaf, sie haben auch geregeltes Einkommen und darum bemühen sie sich irgendwie in einer Gruppe, da Geborgenheit bekommen zu können. Wenn dieses Bedürfnis auch gestillt ist, dann erwacht das Bedürfnis nach Anerkennung. Dass die Menschen um einen herum auch eine gewisse Anerkennung zollen. Und er sagt, wenn das auch erfüllt ist, dann wird sich der Mensch selbst verwirklichen. Dann kann er wirklich zu seinem eigenen Selbst kommen. Zum Beispiel, indem er gefährliche Bergsteigertouren macht. Das braucht der Mensch nicht, oder? Also darauf kann man verzichten, wenn man dafür zu essen und zu trinken hat. Also Bergsteigen kann ein Ausdruck sein von Selbstverwirklichung. Etwas suchen, was eben über all diese Grundbedürfnisse da, die ich genannt habe, hinausgeht. Das war das Schema von Maslow. Er hat das später wieder etwas verändert und mehr ausgebaut. Aber das war für ihn also sehr wichtig, Selbstverwirklichung. Jetzt sehen wir auch, woher dieser Begriff kommt, der so in unserer Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle spielt. Nun, in dieser Bewegung ist ein weiterer Psychologe ganz wichtig. Es ist Carl R. Rogers, 1902 bis 1987. Auf ihn geht diese sogenannte non-direktive Therapie zurück. Die nicht steuernde Therapie. Er sagt, der Klient, der Patient steht mit seinen Gefühlen im Mittelpunkt. Der Therapeut, der muss sich einfach nun hineinversetzen in den Patienten. Er muss gewissermaßen in seine Haut hineinschlüpfen. Lösungen müssen gesucht werden im Rahmen der Wertvorstellung des Klienten. Also der Therapeut fragt, ja, was spielt Religion in Ihrem Leben eine Rolle? Ja, natürlich, ich bin Katholik und ich gehe viermal im Jahr in die Kirche. Aha, gut. Ja, jetzt, wie würden Sie denn das Problem jetzt vom Glauben her angehen? Also der Therapeut sagt nicht, was nun der Patient tun soll, sondern er fragt ihn selber, er muss selber die Antworten geben. Und wenn er religiös ist, dann wird im Rahmen seines Religiösen wird nach Lösungen gesucht. Wenn er Atheist ist, dann im Rahmen seines Atheismus. Was der Klient glaubt, das interessiert den Therapeuten überhaupt nicht weiter. Es ist einfach nur, hat nur die Funktion, dem Patienten zu helfen, aber so, dass er selber die Lösung gibt. Der Therapeut vervollständigt zum Beispiel die Sätze, wenn der Patient etwas anfängt und nicht so recht weiterkommt. Ah ja, ja, genau so. Und er versucht dann auch vielleicht, das, was er lange erklärt hat, in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Ja, genau so meine ich das, richtig. Rogers geht aber weiter. Aus diesem dritten Weg heraus entsteht das Interesse an einer transzendenten Psychologie. Und die ist nun ganz speziell mit Rogers verbunden. Er führt in die Psychologie orientalische Mystik hinein. Yoga, Hypnose, was wir ja schon bei Freud hatten. Weiter transzendentale Meditation, parapsychologische Methoden, Gruppendynamik. Und für ihn waren wichtig Therapie für Gesunde, um sie noch gesünder zu machen. Es ist also nicht eine Psychologie speziell für die kranken Menschen, sondern für den Menschen schlechthin. Und da propagierte er und praktizierte Sensitivity Training, und da wurden richtige Nacktmeeting veranstaltet in seinem Zentrum in Kalifornien. Ganz schreckliche Dinge. Erotische Massage. Er war auch für die Zersetzung der Familie, die er als veraltete Gruppenverbindung betrachtete. Nun, die Kritik ist hier sehr einfach aus der Sicht der Bibel. Diese Psychologie ist eine ganz klare Ausrichtung auf Götzen. Das Ich des Menschen, darum humanistische Psychologie, das Ich des Menschen steht absolut im Zentrum. Und das Ich soll eben verwirklicht werden. Und mit diesem ganzen Transzendenten, also diese orientalische Mystik und Okkultismus, haben wir hier eben eine Psychologie ganz klar der Dämonen. In 1. Johannes 5, Vers 21, der letzte Satz im Brief des Johannes heißt: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Alles, was eigentlich die Stellung Gottes einnimmt, den Rang Gottes, ist ein Götze. Wenn mein Ich absolut im Zentrum steht, dann ist das Ich mein Götze. Aber im Blick auf Rogers transzendentale Psychologie ist zu nennen die Liste in Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, griechisch Porneia bedeutet Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, also vor und neben, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, griechisch Pharmakeia bedeutet Drogenmissbrauch, Magie, Okkultismus, Esoterik. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, gleich wie ich auch vorher gesagt habe, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Ein ganz klares Wort. Nun kommen wir wieder zu einer neuen Richtung. Und zwar zur kognitiven Psychologie. Da muss ich aber noch etwas Vorgeschichte erzählen. Wir haben gesehen in der Geschichte der Psychologie, da waren anfangs des 20. Jahrhunderts die Forschungszentren in Deutschland, Wilhelm Wundt, Deutschland, Österreich, man denkt an Sigmund Freud in Wien, Alfred Adler, und in den USA, Watson, Skinner, und so weiter und so fort. Ab 1933, Machtergreifung Hitlers, kam es zu einer Verlagerung der Psychologie nach USA. Viele Psychologen, haben wir gesehen, waren Juden. Nicht nur. Aber viele waren Juden, aber auch andere Wissenschaftler gerieten unter Druck des Nazireiches und wanderten aus, flüchteten aus Deutschland. Viele zuerst nach Skandinavien, aber das war für sie nur so eine Zwischenstation, um schließlich nach Amerika zu kommen. Nun kamen viele europäische Psychologen nach Amerika und begannen mit den Amerikanern an der Uni Diskussionen zu führen. Und nun verstanden sie viel besser, was eigentlich die Behavioristen wirklich wollten. Es kam also zu einem gegenseitigen besseren Verständnis und auch zu einer gegenseitigen Beeinflussung. So hat sich also, haben sich die verschiedenen Schulen auch mehr vermischt. Aber nun ist zu nennen Ulrich Neisser, 1967, da gibt er ein Buch heraus über kognitive Psychologie. Er betont, der Mensch besteht nicht nur aus Trieben und Reflexen. Es gibt auch Denken, Kombinieren, Erfassen von Zusammenhängen, Kreativität etc. Für Neisser waren wichtige Wegbereiter die Gestaltpsychologen, deren Anfänge man eigentlich schon bei Tolman, 1886 bis 1959, Kurt Lewin, wieder ein Jude aus dem Stamm Levi, 1890 bis 1947, Christian Ehrenfels, 1859 bis 1932 und Kurt Kofka, 1886 bis 1941. Die beschäftigten sich sehr stark mit dem denkerischen Erfassen des Menschen. Also, zum Beispiel, wenn wir einen Kreis sehen, da sind zwei Punkte drin und dann ein Halbkreis mit der Öffnung nach oben. Und wir sehen sofort ein lachendes Gesicht. Ja, ein Smiley. Woher kommt das, dass der Mensch so ein paar ganz wenige Linien, das ist ja gar kein Gesicht, aber sofort sieht er ein Gesicht. Und da haben die Gestaltpsychologen gemerkt, der Mensch hat Fähigkeiten innerlich, wie er verschiedene Reize kombiniert und daraus innerlich etwas Neues, ein eigenes Verständnis aufbaut. Also das Kombinieren wird da wichtig. Und so wird dann in der kognitiven Psychologie von Neisser eben das Denken wieder neu entdeckt, das früher so vernachlässigt worden ist. Da hinein gehören auch die Intelligenztests und so weiter. Da beschäftigt man sich eben mehr mit dem Kognitiven, also dem Denkerischen des Menschen. Eine weitere Richtung ist nun die existenzielle Psychologie. Ihre Väter sind eigentlich alles Philosophen. Aber trotzdem muss man sie in die Psychologie einordnen, weil sie einen sehr großen Einfluss auf die Psychologie des 20. Jahrhunderts geübt hat. Die wichtigen Namen sind Karl Jaspers, 1883 bis 1969, dann Martin Heidegger, 1889 bis 1976 und der Franzose Jean-Paul Sartre, 1905 bis 1980. Diese Philosophie, die existenzielle Philosophie, war die modischste Philosophie des 20. Jahrhunderts. Das war so das, was man in den 60er Jahren unter den Studenten diskutierte. Aber heute ist es wieder out, muss man sagen. Sie übten Kritik an diesem Reduktionalismus der früheren Psychologie. Zu Recht, ja. Aber haben sie wirklich dann eine bessere Antwort gefunden? Sie betonten das Irrationale im Leben, das Sinnlose im Leben. Und sie betonten den konkreten einzelnen Menschen, der in einer unbegreiflichen und absurden Welt lebe. Sie sagen, eigentlich ist alles sinnlos, aber der Mensch muss sich selbst verwirklichen und dann kann er trotzdem in einer sinnlosen Welt einen Sinn finden. Zum Beispiel Jaspers sagte, der Mensch findet den Sinn in Grenzerlebnissen. Und Grenzerlebnisse sind ganz speziell dann, wenn es um Sterben geht Oder wenn es um eine Geburt geht, das ist wirklich eben existenziell ergreifend, da sei ein Grenzerlebnis und in solchen Grenzerlebnissen könne der Mensch dann noch einen Sinn finden. Das haben wir natürlich heute ausgebaut. Bungee Jumping. Das ist das Grenzerlebnis, das gesucht wird, um in einer sinnlosen Welt einen kleinen Sinn zu finden. Also sie betonten Selbstverwirklichung, dann auch die Freiheit des Menschen. Der Wille des Menschen. Wo hat in der Psychologie von Freud zum Beispiel der Wille und bei den Behavioristen der Wille eine Rolle gespielt? Sie betonen den Willen und die Freiheit des Menschen, ohne dass es irgendwelche göttliche Normen gäbe. Nun, das können wir auch sehr einfach kritisieren von der Bibel her. Die existenzielle Psychologie leugnet das Gesetz Gottes. Es ist interessant, der König Salomo schreibt in Prediger 12, Vers 13 bis 14, nachdem er seine Zeit beschrieben hat, wie er von Gott weggekommen war, und in allen möglichen Dingen des Lebens wollte er den Sinn finden. Man könnte auch sagen, in manchen Grenzerlebnissen. Aber das Fazit des Predigerbuches ist, Hevel Havalim, Hakol Havel, Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel. Alles ist sinnlos. Und das Endergebnis in Kapitel 12, Vers 13 ist dann, das Endergebnis, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das ist der ganze Mensch. Also Salomo kam zur Überzeugung, wenn der Mensch diese Normen nicht mehr hat von Gott, dann wird das Leben sinnlos. Also eine Freiheit ohne Gottes Gesetz ist gar keine Freiheit. Und so wird eben im Neuen Testament in Galater 5, Vers 1 und Vers 13 die Freiheit vorgestellt, nicht als eine Freiheit von Normen, sondern eine Freiheit, die Pflicht ist. Lasst uns also nicht die Freiheit, sagt Paulus, als Deckmantel der Bosheit zu nehmen, sondern es ist unsere Pflicht, den Nächsten zu lieben. Durch die Liebe dienet einander. Das ist wahre Freiheit. Und in dieser Psychologie der Existenzialisten wird die vertikale Beziehung, die Beziehung zu Gott, vollkommen vorne außen gelassen. Und darum konnten diese Leute uns nichts über den Sinn des Lebens beibringen. Nun haben wir so eine Übersicht bekommen über die Geschichte der Psychologie und fragen uns nun unter drittens, welches ist eigentlich die beste Therapie? In all diesen Hauptrichtungen, die sich wieder aufgesplittert haben in viele Unterrichtungen. Heute gibt es circa 400 verschiedene Therapien in der Psychologie. Welche soll man da wählen? Nun, man hat sich schon sehr früh gefragt, nützen diese Therapien eigentlich etwas? Das ist natürlich eine sehr herausfordernde Frage. Aber da haben viele Denker sich damit beschäftigt. Ganz wichtig ist mal zuerst die Studie von Eysenck 1952, eine Arbeit, die hat den Titel «The Effects of Psychotherapy», also die Wirkungen der Psychotherapie. Darin hat Eysenck viele Studien über Therapien eingesehen, und zwar über Leute, die behandelt worden sind und Leute, die nicht behandelt wurden. Behandelte und nicht behandelte Neurotiker. Und er kam da zum Schluss, 2/3 werden nach 2 Jahren wieder gesund. Oder es gibt eine starke Besserung, auch wenn sie nicht eine Therapie durchgemacht haben. Das ist eigentlich sehr ermutigend, ja? Das ist übrigens ähnlich wie auch bei körperlichen Krankheiten. Es ist ja nicht der Arzt, der uns gesund macht, ja? Sondern der Körper hat in sich schöpfungsgemäß Fähigkeiten, ein Abwehrsystem und so weiter. Der Knochen kann wieder zusammenwachsen und so weiter. Das macht nicht der Arzt, wenn man beim Skifahren das Bein gebrochen hat. Der Arzt unterstützt nur, dass die Kräfte, die bereits schöpfungsgemäß im Körper da sind, eben wirken können. Und das gilt auch für seelische Krankheiten. Da gibt es also bereits im Menschen Kräfte, die so wirken, dass 2/3 nach 2 Jahren wieder gesund oder eine starke Besserung erleben. Und Eysenck sagte weiter, es gibt keinen Beweis dafür, dass Psychotherapie etwas nützt. Das hat natürlich viele erbost. Und es hat wieder Arbeiten gegeben, die das kritisiert haben. Die haben gesagt, nein, Eysenck kommt zu falschen Schlussfolgerungen. Er hat verschiedene Dinge methodisch nicht richtig angegangen. Aber das hat eine große Diskussion über die Nützlichkeit ausgelöst, die man früher nicht hatte. Dieser Streit ging jahrelang weiter bis in die 60er Jahre. Und dann kommt eine wichtige Arbeit von Bergin, 1966. Und der sagt, Eysenck ist falsch. Viele sogenannte unbehandelte Menschen, die sind eben trotzdem behandelt. Die sind zwar nicht zum Psychotherapeuten gegangen, aber die haben zum Beispiel mit ihrem Lehrer gesprochen über ihre Probleme. Und das hat geholfen. Oder die haben mit den Verwandten gesprochen, mit dem Vater, mit der Mutter, mit einem guten Onkel. Oder eine Tante. Oder sie sind zu einem Priester gegangen oder zum Prediger. Oder sie haben ganz einfach einen Arzt aufgesucht. Also man kann gar nicht sagen, die seien einfach alle unbehandelt gewesen. Sondern die haben mit Menschen Kontakt gehabt, mit denen sie gesprochen haben, ihre Probleme durchgesehen haben. Und darum ist Eysenck in seiner Schlussfolgerung gar nicht gerecht. Bergin macht eine weitere Arbeit, die 1971 herauskommt. Und da sagt er, insgesamt haben Therapien einen mäßigen Nutzen. Er sagt also nicht übertrieben groß, aber sie haben einen gewissen Nutzen. Aber er räumt auch ein, in seinen Studien hat sich ergeben, dass auch vielen Leuten geht es nach der Therapie noch schlechter als vorher. Aber ich hatte vor kurzem ein Buch in der Hand gehabt von einem großen Psychiater, der sehr entspannt über die ganze Thematik spricht. Und er spricht zum Beispiel über das Thema, wie Menschen gesund werden ohne Psychiatrie. Und er spricht über das Thema, wie Menschen gesund werden mit Psychiatrie. Und es gibt Menschen, die gesund werden trotz Psychiatrie. Aber das Ganze könnte man ja auch auf die Medizin anwenden, nicht wahr? Es gibt Menschen, die gehen nicht zum Arzt und werden wieder gesund. Es gibt Menschen, die gehen zum Arzt und erleben da meistens sehr gute Hilfe. Aber in der Geschichte der Medizin hat es auch viele Menschen gegeben, die trotz der Medizin überlebt haben. Ja, weil sie in gewissen Fällen falsch behandelt worden sind. Ja, also er unterscheidet einfach die verschiedenen Möglichkeiten, dass es das überhaupt gibt. Das war also keine Kritik an der Medizin, die wirklich eine Gabe Gottes ist. Nun gibt es später eine ganz, ganz umfangreiche Studie zur Nützlichkeit von M.L. Smith, G.V. Glass und T.I. Miller mit dem Titel The Benefits of Psychotherapy. 1980. Also die nützlichen Auswirkungen der Psychotherapie. Sie haben Zehntausende von Personen, die behandelt wurden, haben sie näher angeschaut und sind zum Schluss gekommen. Erstens, Therapien haben einen Effekt. Zweitens, keine Therapie ist besser als wenn man ohne Therapie weitergeht. Wobei sie aber eben sagen, eine Therapie ist auch dann, wenn man mit dem Lehrer oder mit dem Prediger spricht. Ja? Also weiter gefasst. Drittens, die Art der Ausbildung des Therapeuten ist unwichtig. Es kommt also nicht darauf an, was er für ein Diplom hat. Das ist ein bisschen vernichtend, ja, wenn man da ein Lizenziat gemacht hat, anstatt einen sechswöchigen Kurs. Nun, Sie haben festgestellt, die wirklich heilsamen Faktoren liegen nicht in den psychologischen Theorien. Also es ist nicht die Psychologie von C.G. Jung, seine Theorie, die jemandem irgendwie helfen könnte, oder von Freud, oder von Watson, von Rogers und so weiter. Die heilsamen Faktoren liegen wo ganz anders. Sie müssen nämlich zum Schluss kommen, dass es keine Therapie gibt, die Sie untersucht haben, die besser ist als eine andere.
Das ist auch vernichtend, oder? Weil viele dachten, ihre Therapie ist die allerbeste, die es gibt. Keine ist besser. Also muss man zum Schluss kommen, irgendwie müssen in allen Schulen müssen Faktoren vorhanden sein, die etwas nützen. Die müssen wir anschauen, aber nicht das Spezielle. Ein G.D. Frank hat dann eine Arbeit gemacht über die heilenden Faktoren. Das, was wirklich Heilung auslöst. Erstens, es ist wichtig, dass da eine Beziehung ist zwischen dem Leidenden und jemandem, der ihm hilft. Also die Beziehung ist sehr wichtig. Und wenn zum Beispiel in der Beziehung da nicht funkt, wie man sagt, dann ist das von Anfang an schon sehr schlecht. Aber wenn da eine gute Beziehung besteht, ist das sehr wichtig. Ein führender Neurochirurg in der Schweiz, der vor einigen Jahren gestorben ist, hat mir einmal gesagt, wir müssen nur zu einem Drittel effizient sein durch unsere Arbeit. Der Rest ist die gute Einstellung des Patienten, er möchte gesund werden und die Beziehung zum Arzt und so weiter. Das macht schon mal 66% aus. Also das war jemand, der so etwas sagen durfte. Also die Beziehung ist schon mal etwas ganz Wichtiges, auch in der Psychologie. Dann zweitens, es ist wichtig, dass irgendwie eine Theorie da ist, die das Problem des Patienten in einen größeren Zusammenhang stellt. Ja? Die Theorie erklärt zum Beispiel, ach, du hast dieses Problem. Ja, du bist nicht der Einzige. Das haben andere auch. Und man sieht oft, taucht dieses Problem auf, wenn das und das und das und das so ist. Aha. Also die Theorie hilft, das persönliche Problem irgendwie in einen größeren Zusammenhang zu bringen. Aber Frank sagt, es ist nicht so wichtig, was das für eine Theorie ist. Hauptsache ist eine Theorie da. Drittens, es braucht Information. Also in der Beziehung ist ja wichtig, dass der Therapeut muss quasi sozial über dem Patienten stehen. Der Patient schaut zu ihm auf, hat ein Vertrauen und der Therapeut gibt gewisse Informationen über Zusammenhänge, die der Patient nicht weiß. Und viertens, eben die soziale Position des Therapeuten ist wichtig. Er steht über ihm und das eins meint einfach die gute Beziehung. Fünftens, ganz wichtiger heilender Faktor ist der Erfolg des Patienten. Ja, da kommt der Patient wieder in die Sitzung und kann sagen, auf die Frage, wie geht es Ihnen, es geht mir besser als letzte Woche. Sehen Sie, es hat einen Sinn und das macht Mut. Das hilft wieder, dass eine Krankheit besser heilen kann. Und sechstens, was ihr nennt Katharsis, das heißt Reinigung, aber damit will er sagen, in der Katharsis, da wird mit dem Patienten besprochen, wie geht es weiter, was sind die Aussichten. Also das Weitergehen, das auf die Zukunft gerichtete, wird hier besprochen und in dieser Richtung wird motiviert. Und das hilft. Nun sehen Sie, alle diese Dinge sind auch in einer christlichen Seelsorge vorhanden. Nur ist es dann nicht irgendeine Theorie, sondern die Dinge werden eingeordnet im Rahmen dessen, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und es wird nicht einfach gesagt, ja, schauen wir mal ein bisschen nach vorne, nicht wahr? Immer wenn es dunkel wird, irgendwann kommt dann mal ein Lichtlein, ja? Das ist die Hoffnung, die viele Menschen haben. Irgendwann kommt schon mal ein Lichtlein. Aber von der Bibel her können wir sagen, wir haben es zu tun mit einem Gott, der mitfühlt in unserer persönlichen Not. Wie es heißt in Jesaja 63, Vers 9, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt, heißt es von Gott. Er fühlt mit und wir haben wirklich Verheißungen Gottes, dass er uns aus der Dunkelheit ins Licht führt. Psalm 112, dem Gerechten geht Licht auf in der Finsternis. Aber wir haben einen Grund, warum wir das glauben. Es ist nicht einfach ein Glaube so. Und wenn man denkt an die Hugenotten, wie die zu Tausenden abgeschlachtet wurden in Frankreich wegen ihrem Glauben an das Evangelium. Und sie haben festgehalten, all dieser Verfolgungszeit, post tenebras lux. Nach der Finsternis das Licht. Aber das war nicht eine billige Theorie, sondern das hatten sie als in ihrem Glauben auf den Gott, der in der Bibel diese Verheißung gegeben hat und der auch wirklich wirkt. Nun kommen wir viertens eben zur biblischen Lehre über den Menschen. Wir haben gesehen, die ganze Psychologie ist eigentlich der Versuch, die Frage aus Psalm 8, Vers 4 zu beantworten. Was ist der Mensch? Wer bin ich? Und es ist so, die Psychologie hat in den vergangenen 130 Jahren einfach an der äußeren Schale gewissermaßen gekratzt, aber konnte nicht aufs Zentrum wirklich vordringen. Wir haben gesehen, wie immer das Problem Reduktionalismus, Reduktionalismus, Reduktionalismus da war. Gewisse richtige Beobachtungen, aber ganz wesentliche Faktoren wurden weggelassen. Das zeigt uns, wir Menschen sind gar nicht fähig, die Frage wirklich zu beantworten, was ist der Mensch? Das ist Haniel. Ja. Nun, die Bibel ist Gottes Offenbarung. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift, das alle betont, Altes und auch Neues Testament, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Mensch ist ja erschaffen im Bild Gottes, nach 1. Mose 1, Vers 27. Und darum müssen wir zum Schluss kommen, nach 130 Jahren Psychologie, empirische Wissenschaft kann den Menschen nicht verstehen. Man kann verstehen, wie Lichtwellen einen Reiz haben auf den Menschen und wenn der Mensch ein gutes Essen sieht, dann läuft das Wasser im Mund zusammen, ja? Das ist ganz behavioristisch richtig beobachtet. Aber das macht den Menschen noch nicht aus, das ist nur ein Aspekt. Empirische Wissenschaft kann den Menschen nicht verstehen, weil sie die Existenz Gottes ignoriert. Der Mensch im Bild Gottes erschaffen, kann also nur verstanden werden, wenn wir auch der Frage nachgehen, wer ist Gott? Gott ist der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Bibel. Und darum wird uns in 1. Korinther 2 erklärt, wer kann wissen, was im Menschen drin ist, als nur der Geist des Menschen? Er erforscht die Tiefen des Menschen. Und so kann niemand wissen, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Hier wird eine Parallele gezogen zwischen dem Geist des Menschen und dem Geist Gottes. Die Seele, der Sitz des Willens, das Ich, nicht wahr, wenn David sagt, preise den Herrn meine Seele. Meine Seele heißt Ich. Ich soll den Herrn preisen. Das Ich ist der Sitz des Willens. Und das ist eigentlich ein Abbild von Gott, dem Vater, der in der Bibel immer wieder dargestellt wird als der, welcher die Ratschlüsse fasst. Es war der Vater, der den Ratschluss zur Schöpfung gefasst hat. Er hat den Plan zur Erlösung des Menschen gefasst. Und dann haben wir den Körper, das ist das einzig Sichtbare an uns Menschen. Und so ist der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist und Gott sichtbar gemacht hat. So dass Johannes sagt in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Also diese Dreiheit des Menschen, diese Dreieinheit ist eigentlich ein Abbild der Dreieinheit Gottes. Wobei zu sagen ist, in der Gottheit sind es drei Personen. Aber es ist ein Schattenbild. Und nur Gott kann uns durch Offenbarung in seinem Wort zeigen, wer Gott ist und wer der Mensch ist. Also die Bibel beantwortet die Frage, was ist der Mensch? Genauso wie sie uns Antwort gibt auf die Frage, wer Gott ist. Sprüche 30, Vers 4. Agur ben Jakeh sagt, was ist sein Name? Und der Name seines Sohnes, wenn du es weißt. Wir Menschen können nicht wissenschaftlich forschen und dann wissen wir, wer Gott ist. Wir brauchen die Offenbarung durch das Wort Gottes. Nun, die Bibel spricht darüber, dass der Mensch eine Einheit ist von Körper, Seele und Geist. 1. Thessalonicher 5, 23. Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Nun müssen wir dem nachgehen, was sagt die Bibel über den Geist des Menschen, über seine Seele, über seinen Körper. Und da sehen wir, dass natürlich auch in der Seelsorge das Ärztliche eine ganz wichtige Sache ist. Denn manche seelische Krankheiten kommen durch körperliche Schäden. Dass zum Beispiel irgendein Transmitterstoff zu wenig da ist, zu wenig produziert wird und so weiter. Und denken wir, Paulus sagt in Kolosser 4, grüßt er und erwähnt Lukas, der geliebte Arzt. Da haben wir eine biblische Grundlage für die Wichtigkeit der Medizin, die eben in der Seelsorge auch einbezogen werden muss. Und wenn der Seelsorger eben kein Arzt ist, muss er bereit sein, wenn er sieht, aha, das ist etwas, das da erfordert es auch ein Wissen über das Funktionieren des Körpers, dass er so jemand zum Arzt schickt. Also wir müssen alle diese Aspekte des Menschen berücksichtigen. Die Bibel spricht über ein Gewissen, Römer 2, Vers 14 bis 15. Das, was Freud das Über-Ich nannte. Aber da sehen wir, es ist eine Gabe Gottes. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Nun, der Mensch hat von Gott ein Gewissen, das ihm sagt, was ist Recht und Unrecht. Und darum ist es wichtig, dass in der Psychologie eben nicht das Gewissen zerstört wird, indem man sagt, wie in der Freudschen Psychologie, das sind nur Schuldgefühle und diese Schuldgefühle müssen wir wegbringen. Dann ist das Problem gelöst. Nein, wir müssen auch von konkreter Schuld ausgehen. Wenn jemand in die Seelsorge kommt und er hat Schuldprobleme, dann muss man dem nachgehen. Es kann sein, in manchen Fällen ist das Gewissen zu empfindlich, dass jemand Dinge als Schuld empfindet, die die Bibel nicht Schuld nennt. Aber das ist nicht das Übliche. Hauptsächlich ist es echte Schuld. Und da müssen wir zeigen, wie kann der Mensch Vergebung bekommen. Indem er die Schuld konkret bereut und im Gebet Gott bekennt und Gottes Vergebung nach 1. Johannes 1, Vers 9 in Anspruch nimmt. Weil der Herr Jesus dafür gestorben ist. Also das Gewissen muss auch berücksichtigt werden. Dann auch das Fleisch. Römer 7, Vers 18. Das Fleisch meint im Römerbrief die sündige Natur im Menschen, die wir von Adam geerbt haben. Die wird genannt Fleisch. Das ist also nicht der Körper, sondern die sündige Natur im Körper. Das ist das, was Freud nannte, das Es. Aber das ist nicht evolutionär von den Affen geerbt oder so, sondern das geht auf den Sündenfall zurück. Paulus sagt in Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Also das böse Wesen des Menschen muss in der Seelsorge auch berücksichtigt werden. Man muss nicht sagen, wenn jemand kommt, der Ehebruch begangen hat, ja, ich verstehe das natürlich, du bist immer so abgelehnt worden und jetzt willst du halt Bestätigung außerhalb der Ehe suchen. Dann muss man sagen, das ist bösartig. Gott verurteilt das wirklich als schwere Schuld, aber es gibt Vergebung. Wenn du wirklich zur Einsicht kommst und das auch bereinigen willst, gibt es einen neuen Weg, es gibt Hoffnung. Ja, man denkt, wie der Herr Jesus mit der Ehebrecherin Johannes 8 gesprochen hat. Also man muss das Fleisch als wirklich mit einbeziehen. Dann spricht die Bibel über die neue Geburt. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die Bibel spricht, dass durch die Bekehrung der Mensch neues Leben aus Gott bekommt. Und dieses neue Leben gibt die Kraft, um gottgemäß zu leben. Aber ein Säkularpsychologe hat überhaupt kein Verständnis dafür, denn das existiert ja gar nicht. Das neue Leben aus Gott. Oder mit anderen Worten, das neue Leben ist Christus. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, also im Körper, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus in euch. Ein ganz wichtiger Aspekt, kann ein säkularer Psychologe nicht verstehen. Dann die Realität des Geistes Gottes. Nach Römer 8, Vers 14 bis 16. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist Gottes ist eine Realität. Und wir sehen auch, wie der Geist Gottes mit dem Geist des Menschen kommuniziert und ihm zum Beispiel die Gewissheit der Gotteskindschaft vermittelt. Aber das ist eine Realität, die ein säkularer Psychologe überhaupt nicht mit einbeziehen kann. Die Bedeutung des Heiligen Geistes im Leben. Und dann in Verbindung damit die Beziehung zu Gott als Abba, Vater. Die Vaterbeziehung. Gott ist nicht einfach eine Projektion des Vaters, sondern er ist wirklich da. Und diese Vaterbeziehung ist auch ganz wichtig, wenn man leidend ist, gerade seelisch leidend, dass man weiß, der Vater meint es gut. Und er hat einen Plan mit meinem Leben. Und schließlich, Satan und die Dämonen sind eine Realität, nach Epheser 6, Vers 10. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget, wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Die Welt der Dämonen ist auch eine Realität, die in der Seelsorge auch beachtet werden muss. Und die biblische Lehre auch darüber muss mit einbezogen werden. Aber wenn wir so die Bibel haben als Basis, um zu verstehen, wer ist der Mensch, wer ist Gott, dann hat in der Seelsorge, im Hirtendienst, sagt Epheser 4 zum Beispiel, oder im Ältestendienst, 1. Timotheus 3, da haben all diese Faktoren, die man vor einigen Jahren als heilende Faktoren festgestellt hat, eben ihre Bedeutung, ihre Rolle. Aber eben, indem wir wissen, es ist ein Gott da, der unserem Leben Sinn gibt, der auch ein Ziel hat, der auch seine Absichten hat, warum er uns durch Schweres hindurchgehen lässt, aber es ist ein Gott der Hoffnung, der uns nach vorne schauen lässt, sodass wir auch Vergangenes lassen können und eben auf einer ganz neuen Basis den Weg vorwärts gehen. Danke für die Aufmerksamkeit.